Der Schallaburg Podcast mit Marcel Scharuhr.
Ja, wenn es schon wie aus war, haben wir sie draußen aufstellen müssen in einer Reihe und da haben wir die Hände in den Tee holen müssen und sagen müssen, Herr Nickel. Ja, das war alles ein Orendee.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schallaburg-Podcasts. Kindsein ist heuer das Thema auf der Schallaburg, das Jahresthema 2023. Und in der heutigen Folge des Podcasts möchte ich mich ein bisschen mit den Erfahrungen jener beschäftigen, die einen Krieg in Österreich erlebt haben. Der Krieg ist in den letzten Jahren wieder etwas näher gekommen. Wir alle haben Erfahrungen gemacht mit Menschen, die von Flucht, Verfolgung und Krieg traumatisiert worden sind. Wir erleben den Krieg in den Medien. Aber wie ist es gewesen, den Krieg als Kind hier bei uns zu erleben? Ich habe mit einigen Zeitzeuginnen gesprochen und mit der Historikerin Barbara Stelzel-Marx. Zum Einstieg gehört haben wir Michael. Er ist 88 Jahre alt und ist 1943 in eine kleine niederösterreichische Dorfvolksschule eingeschult worden und hat da von seiner Wahrnehmung der nationalsozialistischen Narrentei, wie er es nennt, berichtet. Die Erfahrungen von Michael waren vergleichsweise glimpflich. Viele Kinder haben schreckliche Dinge erleben müssen und ich habe mich in den Zug gesetzt, bin nach Graz gefahren und habe die Historikerin Barbara Stelzel-Marx befragt, was Kinder denn nach dem Zweiten Weltkrieg und in den letzten Kriegsmonaten hier in Österreich alles erlebt haben.
Ja, also ganz gefährlich war die letzte Phase des Krieges mit den Luftangriffen. Das hat vor allem jene Kinder betroffen, die in größeren Städten waren, in Graz, in Wiener Neustadt, in Wien, also in all jenen Städten, die von Luftangriffen von den Briten und von den Amerikanern betroffen waren. Das war das eine. Das andere, Ende März haben die ersten Rotarmisten die Grenze zwischen Ungarn und Burgenland übertreten, also erstmals auf österreichischem Boden, der zu der Zeit noch Teil des Dritten Reiches waren. Da ist es in Ostösterreich auch zu Kampfhandlungen gekommen. Das heißt, das war auch eine prekäre Situation, wenn sie sich in Gebieten aufgehalten haben, wo geschossen wurde, wo gekämpft wurde. Eine andere so gefährliche Situation war, wenn Kinder auf der Flucht waren. Ja, also sind ja auch nach Österreich Vertriebene gekommen. Eine eigene Situation, das kann man gar nicht vergleichen, war jene für jüdische Kinder, die verschickt worden sind oder die in Lager gekommen sind oder die dann die engste Familienangehörige verloren haben oder deren Leben selbst bedroht war beziehungsweise die getötet worden sind. Also das ist natürlich noch einmal viel dramatischer, viel prekärer gewesen als so im Großen und Ganzen die Situation von nicht-jüdischen Kindern. Man muss auch daran denken, dass Kinder von Zwangsarbeiterinnen, von Zwangsarbeitern da waren in den unterschiedlichsten Lagern, wo auch eine Gefahr war, dass die Mutter oder die engste Bezugsperson irgendwie krank wird oder sogar ihr Leben verliert. Die waren dann allein in der Fremde. Also da haben wir auch das Thema der unbegleiteten Kinder, der unbegleiteten Minderjährigen. Das heißt, Kinder sind im Krieg, zu Kriegsende, auch in der Besatzungszeit Zeugen von Opfer und Gewalt geworden oder haben Opfer und Gewalt sogar am eigenen Leib erfahren. In dieser sehr wichtigen Lebensphase. Und das war etwas, was für viele das weitere Leben auf jeden Fall geprägt hat.
Ein Fliegerangriff, Anfang 1945. Anna ist damals 10 Jahre alt.
Wir haben keine schöne Jugend gehabt. Ich habe es jetzt deinen Urenkeln erzählt, wie wir und den Krieg, in den Luftschutzkeller sind wir nicht gegangen, wie der Fliegeralarm war. So, wir sind um 8 in die Schule, um 8 Uhr, hat der Kuckuck geschrien. Geschwind einräumen und in die Gerichtsgebäude, wo wir den Volksschule gehabt haben, in der Lenk oder bei der Kirche, haben wir ins Gerichtsgebäude reingehen müssen. Nein, wir gingen da nicht rein. Die Kinder haben geschrien, Mutti, Mutti und die Fischerstiefel, die Fischerbeute und ich, wir drei klugen Damen, Menschen halt. Nein, wir gingen heim. Und früher war ja das auch so, dass man, ich will sagen, die Straßen waren ja nur mit einem Obstbaum, mit einem anderen Ding. Und die waren ja schon so groß. Im Ostbierbaum ist ja die Flak draus gewesen, ne? Da so, wie es geflogen sind, die Flieger, die haben ja die Eisenbahnbrücken und die Molkerei in Lenkbach ja bombardieren wollen. Der Lehrer, Oberlehrer Meier hat uns erklärt, wann wir heimgingen und der Baum war so hinstehen zum Baum, die Schultaschen über den Kopf und warten, bis der Flieger über uns war, hat uns nichts mehr geschenkt können. Es sind ja so Eisentrümmer runtergekommen, ne? Was da war. Und dann sind wir heimgekommen und der Papa, mein Vater, hat gesagt: Gottes Willen, sagt er, was treibt das Mensch? Jetzt wisst ihr gar nicht, was es macht.
Viele Kriegskinder haben ähnliche Geschichten erlebt und auch in ihr Erwachsenenleben mitgenommen. Der deutsche Psychiater Hartmut Radebold ist einer der wenigen, die sich bereits sehr früh mit den Folgen von Kindheit im Krieg und den Folgen vor allem der spezifischen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs für Kinder im heutigen Österreich und in Deutschland beschäftigt haben. Und er hat ganz dramatische Zahlen gefunden. Er schätzt, dass jedes Kriegskind, also jedes Kind in dieser Generation, 3 bis 4 traumatische Erlebnisse durchmachen musste. Gewalterfahrungen wie Verletzungen, Zeugenschaft bei Erschießungen oder Vergewaltigungen, wie es Barbara Stelzel-Marx gerade erzählt hat. Und im städtischen Bereich waren es bis zu 90% der Kinder, die Bombenangriffe miterleben mussten. Allein in Deutschland, nur um eine Zahl zu bekommen, gab es dann nach dem Krieg 2,5 Millionen Halbwaisen. Ein Viertel der Kinder wuchs nach dem Krieg ohne Vater auf.
Mein Vater war Tischler, aber den habe ich das letzte Mal gesehen, da war ich 7 Jahre. Er ist im Krieg, von dem habe ich nie mehr wieder was gehört. Also ich habe sehr, sehr wenig von Vater gesehen und so weiter, weil der war zweimal, glaube ich, war er auf Urlaub. Das war 14 Tage oder so irgendwas. Also sehr, sehr wenig. Ich habe fast keine Erinnerung an meinen Vater. Ich weiß nur, dass er wahnsinnig stolz auf mich war, weil ich der erste Bub war, nach lauter Mädchen.
Robert ist 86 Jahre alt. Er ist in Wien aufgewachsen, im 16. Bezirk. Und er hat dort die Kriegshandlungen der letzten Tage im Jahr 1945 ebenso erlebt wie die Not der Nachkriegszeit und den Nationalsozialismus.
Das war, weiß nicht, als Kind hast du das, ich war ein bisschen sensibilisiert, weil ich habe mich nicht wehren können. Zum Beispiel, da war ein HJ-Bauer, das war ein Sorgstärme. Wenn ich die den Watschen gehabt hätte, war der wahrscheinlich eine ganze Gossen weit gerannt. Aber der ist mit 2 Gummer, hat gesagt, Taschen ausräumen, aha, 10 Pfennig, hergesteckt und so weiter, hat mich angerammt. Ne? du hast müssen die Goschen halten. Das musste von irgendwo eingeben worden sein. Ich weiß nicht, ob das richtig gesagt ist worden oder nicht. Ich habe das Gefühl so mitgekriegt, du musst Goschen halten. Ne?
Ich habe im letzten halben Jahr viele Leute gefragt, aus der alten Generation, wie sie den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt haben, den Nationalsozialismus und hier in Ostösterreich den Einmarsch der Roten Armee. Und eines ist allen gemeinsam: gefürchtet, sagen die meisten zumindest, haben sie sich wenig. Michael ist auch Jahrgang 1937 und ist noch in der NS-Zeit in einer kleinen Landgemeinde in Niederösterreich eingeschult worden.
Und da, wir haben in der Schule noch Heil Hitler gesagt, gell, damals. Gott sei Dank haben wir mehr Kinder das nicht verstanden. Weißt du was, den ganzen Ernst und dummer. Genauso muss ich sagen, die ganze Ängste, was die Leute gehabt haben, mit dem Krieg und wie die Russen gekommen sind, da war ich froh, dass ich noch so jung war, so klein, dass man das nicht verstanden hat. Ist nicht so. Weißt, wenn du das weißt, wir haben sie schon, macht mir Angst gehabt, aber sonst lass das zu überkommen als Kind, wie es ist. Und, ja, mei, ja, wenn es schon aus war, haben wir sie draußen aufstellen müssen, in einer Reihe, und da haben wir die Hände in den Tee holen müssen und sagen müssen, Herr Nickel. Ja, das war alles ein Narrentei. Ein Narrentei.
Die Narrentei des Nationalsozialismus, die bleibt auch für viele Kinder dieser Zeit unbewältigt, denn in den meisten Familien will man nicht über den Nationalsozialismus sprechen. Das weiß auch die Historikerin Barbara Stelzel-Marx vom Institut für Kriegsfolgenforschung in Graz zu berichten.
Ganz generell kann man aber sagen, dass in der Nachkriegszeit im Großen und Ganzen eher so der Versuch da war, nach vorne zu schauen und das, was zurücklag, so die NS-Vergangenheit, möglichst hinter sich zu lassen und da gar nicht viel drüber zu sprechen. Also das ist etwas, was ich so von vielen Betroffenen schon gehört habe, dass man so in der Nachkriegszeit eher nicht darüber geredet hat, sondern dass so das Gefühl da war, so, wir müssen die Wirtschaft aufbauen, das Leben aufbauen und diese dunkle NS-Zeit, das lassen wir jetzt eher hinter uns. Also je länger der Abstand ist, je mehr Zeit vergangen ist, desto leichter ist es in vielen Fällen auch, wirklich darüber zu sprechen.
Als der Krieg in Ostösterreich zu Ende geht und schon alleine die Erzählungen über diese wenigen, vergleichsweise wenigen Kriegstage, die es hier im Osten Österreichs im Jahr 1945 im März, April und Mai gegeben hat, würden mindestens zwei oder drei eigene Folgen füllen. Als also dieser Krieg hier in Österreich zu Ende geht, da endet für viele Kinder aber das Leid bei Weitem noch nicht.
Hunger haben wir gehabt, noch. Der Kreisler, nur unter Anführungszeichen, der kriegt morgen was. Haben sie die Leute angestellt. Aber um einen heißen Block herum, Frauen haben nicht oben dürfen, sind wir Kinder unten gestanden in der Nacht und haben müssen warten, bis das Ganze geht. Und das hat da passieren können, du warst noch eine halbe Gassen weg, war er aus, hast nichts mehr gekriegt. Bin einmal in der Reihe gestanden, ist ein Russ gekommen und hat gesagt, du kommst mit. Hab ich müssen Stiefel putzen, ich habe dafür vier Essen gekriegt. Da war ich schon zufrieden. Er war nett, aber du kommst mit. Und da hast du müssen gehen, ob du wollen hast oder nicht. Dort war eine Fabrik und die Russen waren dort. Und die waren eigentlich recht nett, muss ich sagen.
Hunger und große materielle Not prägen die ersten Monate, wenn nicht die ersten 2 bis 2,5 Jahre nach Ende des Krieges, vor allem in den großen Städten wie in Wien und hier zum Beispiel im 16. Bezirk, wo Robert aufgewachsen ist. Behalten hat sich das Bild vom netten russischen Soldaten, das der Robert ganz am Schluss angesprochen hat. Auch da habe ich Barbara Stelzel-Marx gefragt, ob das denn wirklich so war, dass die Russen alle so nett zu den Kindern gewesen seien?
Also das entspricht auch meiner Erfahrung aus der Forschung heraus. Wir haben ja große Forschungsprojekte durchgeführt zur Roten Armee in Österreich mit Interviews sowohl auf österreichischer Seite als auch auf ehemals sowjetischer Seite. Also auch Interviews mit ehemaligen Rotarmisten, die in Österreich waren. Und da ist es wirklich so, dass man von einem richtigen Topos des kinderlieben Russen sprechen kann. Was ja sehr interessant ist, weil da die Einschätzungen von den Rotarmisten sehr stark auseinandergehen. Also auf der einen Seite der kinderliebende Russe oder auch der kulturbegeisterte sowjetische Offizier. Und dann gibt es wieder so ganz negative Bilder, ganz negative Erinnerungen oder Narrative, die auch über die Generationen weitergegeben werden. Aber ich glaube schon, dass etwa im Vergleich zu den britischen Soldaten, die oft als sehr distanziert und arrogant von den Zeitzeugen, die in der Besatzungszeit Kinder waren, geschildert werden, die sowjetischen Soldaten wirklich oft sehr lieb und so sehr hilfreich auch zu Kindern waren. Und es gibt Bilder in unserer Sammlung, wo man sieht, Rotarmisten und die haben dann irgendwelche österreichischen Kinder um sich geschart oder sogar auf der Schulter sitzen oder sonst wie, und die haben ihnen Lebensmittel zugesteckt. Also das deckt sich schon auch mit den Erinnerungen, die ich von beiden Seiten nämlich gehört habe.
Gibt es da einen Propaganda-Hintergrund? Also ist das eine gezielte Sache, die man gemacht hat, um vielleicht die Bevölkerung für sich zu gewinnen? Oder, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen spekulativ, aber ist das einfach eine Sache, die kulturell bedingt ist? Und einfach gesagt, das ist die Menschen, die da gekommen sind als Soldaten, waren so sozialisiert oder kamen vielleicht aus Verhältnissen, wo sie auch so aufgewachsen sind?
Ja, also Propaganda ist die eine Geschichte. Von sowjetischer Seite her ist versucht worden, diese rund 400.000 Rotarmisten, die 1945 nach Österreich gekommen sind, zu einem möglichst guten Verhalten zu animieren. Dass das in vielen, vielen Fällen nicht möglich war, ist die andere Sache. Also wissen allein wie Niederösterreich rund 200.000 Vergewaltigungen, Plünderungen, Alkoholexzesse und so weiter. Aber es war generell, sagen wir, das Ziel von Stalin oder das Ziel des Kremls, ein positives Bild von der Roten Armee auch in Österreich zu schaffen. Warum? Weil dahinter auch immer politische Interessen gestanden sind. Also man war sich von sowjetischer Seite her durchaus bewusst, dass ein ganz schlechtes Verhalten der Roten Armee gegenüber der Zivilbevölkerung, diese politische Mission, die da war von Anfang an, dass die schaden würde. Und das war ja auch im Endeffekt so. Also es war mit ein Grund, wieso bei den Novemberwahlen 1945 die KPÖ, die man ja direkt mit der Roten Armee in Verbindung gebracht hat, mit rund 5% so eklatant schlecht abgeschnitten hat. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass die so kinderlieb waren, war, glaube ich, nicht eine Folge der Propaganda, weil das wäre sonst zu einseitig, sondern das hat, glaube ich, wirklich der Mentalität entsprochen. Und man muss sich auch vorstellen, viele von den Soldaten, die 45 nach Österreich gekommen sind, die waren seit 41 im Krieg. Und da waren Kinder in diesem befreiten Österreich, wo sie auf einmal so Frieden und Frühling und so weiter, da gibt es so richtige so eine Narration, Friede, Frühling, Kriegsende, Sieg, Johann Strauss und so weiter, waren für sie Kinder eine Möglichkeit, zumindest kurz in ein normales, friedliches Leben, zumindest scheinbar, einzutauchen. Also ich glaube, das hat eher so den eigenen, der eigenen Mentalität und den eigenen Erfahrungen entsprochen, als dass das jetzt ein Auftrag von der Propaganda gewesen wäre.
Aber die Russen, ja, was da für Unterschiede gegeben hat. Da war einer, der hat jeden Tag 2 Kapsch von der Kuchel mit zu seiner Wohnnummer mit Suppen, und dann wir Kinder dort hingegangen und in den Wagen drinnen, und der hat auf den Blechteller hat er uns die Suppen gegeben. Dann haben wir essen gehen und so weiter. Und ein kleines Mal hat er so also ein halb Liter Müllikal gehabt und hat die reingelegt. Was macht? Mama hat Hunger. Oder ausgeschickt. Nichts für Mama. Also der war nur für Kinder da. Und eines Tages war er besoffen und wir Kinder sind dort gesessen, und dann hat er erzählt, dass er in den Wald flüchten hat müssen mit seinen Kameraden, weil die Deutschen eingerückt sind, und hat müssen zuschauen, wie seine Eltern, Großeltern, Kinder und alle erschossen worden sind. Das hat er von Wald aus gesagt, und das hat er uns erzählt. Da hat er geweint. Ne?
Ja, und für viele Kinder bedeutete das Kriegsende, die unmittelbare Nachkriegszeit, auch eine Zeit großer wirtschaftlicher Not. Das haben wir bei Robert schon ein wenig gehört. Erika ist 83 Jahre alt und sie hat uns erzählt, wie es war, als Kind verschickt zu werden. Denn als 6-jähriges Mädchen wurde sie aus Österreich verschickt in die Schweiz, um dort wieder zu Kräften zu kommen.
Wir waren dann in einem Zug, liegen hast du nicht kennen, wir sind halt gesessen, einer neben der anderen, lauter so Zwerge von, was ich, also eben Kinder, die eben vielleicht unterernährt waren oder eben wach waren, ich weiß nicht, das irgendwie das erste Mal weg von daheim sowieso, als 6-jähriges, und da war dann so eine große, auf dem Bahnhof so eine große Halle mit schön Glas und so, und da waren Leute, und da sind dann aufgerufen worden, also das Kind, der kriegt das Kind, der kriegt das Kind, waren die ganzen Eltern dort, die Kinder dann geholt haben. Und zum Schluss war einer dort, ein Mann mit einem dunkelbraunen Ledermantel, und ich mir denke, hoffentlich komme ich nicht zu denen. Na, bin zu denen gekommen. Vor denen habe ich auch Angst gehabt. Ein Ledermantel war, was der, in Wien SS, alle Ledermäntel und so, da hast du ungutes Gefühl gehabt. Es war aber nicht, und die haben ein Kino gehabt, und da durfte ich das erste Mal, also mitgehen ins Kino, weiß ich noch ganz genau, mit der Marika Röck, die Frau meiner Träume, hat das geheißen. Und da war ich so geschockt, weil die hat nur eine Kombination gehabt und hat sich den Pötzmantel drüber angezogen. Und ich mir denke, wie kann denn die ohne Gewand fortgehen? Die hat ja nur ein Hemd da. Also ich war sehr schockiert. Ne? Aber es war schön. Die haben einen Chow-Chow gehabt. Von denen haben wir am Anfang ein bisschen befürchtet. Kein Hund gewöhnt gewesen. Aber da ist mir dann gut gegangen. Da habe ich dann schön zum Essen gehabt und so. Eins weiß ich noch, die Tochter des Hauses, das war eine junge Frau, wie alt weiß ich nicht, 22 oder irgendwas, jedenfalls, die Eltern waren nicht da, und sie hat Besuch bekommen, und dann hat sie mich ins Badezimmer eingesperrt. und ich war so angefressen, ich habe mich nirgends hinsetzen können, das war nur eine Badewanne, also eine Badewanne, und ich weiß nicht, aber ich habe mich nirgends hinsetzen können, das war so langweilig da drinnen eingesperrt sein, das ist auch was ich, komisch, das sind so Sachen, völlig belanglos, aber das merkst du irgendwie. Also das, wie ich dann zurückgekommen bin, hat mir die Mutti angeholt wo ich angekommen bin, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir sind in der Straßenbahn heimgefahren und es hat kein Glas gehabt. Das war mit einem Poppendeckel oder mit einer Sperrholzplatte waren die Fenster zugemacht von der Straßenbahn, weil die war hin und so. Und dann habe ich meiner Mutter erzählt, ich habe neue Finkerli gekriegt. Und meine Mutter hat gesagt, was hast du gekriegt? Ich habe dann schon so Schweizerdeutsch geredet, ja. Finkerli, also das waren die Schlapferl, die Batschen, ne? Ja, und dann bei uns daheim sind wir dann nach wie vor zu dritt in die Betten gelegen, bis dann mein Vater halt heimgekommen ist, nicht? Dann sind wir ins Kabinett gewandert, meine Schwester und ich.
Ja, für die Generation von Anna und Michael und Robert und Erika begann nach dem Krieg eine Zeit, die mit ganz viel Arbeit verbunden war und ganz viel Hoffnung, dass es besser werden würde, als es gewesen war, und tatsächlich ist es auch besser geworden. Die Angst vor dem, was man im Krieg erlebt hat, die, das sagen die meisten, haben sie damals kaum gespürt. Erst später taucht sie manchmal auf. Und das in den oft unwahrscheinlichsten Momenten.
Vor 2 oder 3 Jahren ist da so ein Bomberflugzeug. Und wie der drüber geflogen ist, hat es mir die Haare so aufgestellt. Ich bin herausgestanden. So, denke mal, komisch. Im Krieg hat man das nichts gemacht. Und jetzt auf einmal fange ich ja so an, wegen dem, komisch. Das ist schon komisch.
Ja, so wie Robert ist es nach dem Krieg vielen Menschen gegangen und die Erinnerungen an das, was man als Kind erlebt hat, die bleiben ein Leben lang in einem erhalten. Noch einmal Zahlen dieses deutschen Psychiaters, der sich sehr viel mit den Kriegserfahrungen und den Langzeitwirkungen beschäftigt hat. Seine Schätzungen gehen dahin, dass bis zu 25% aller Menschen, die den Krieg als Kind erlebt haben, posttraumatische Störungen davongetragen haben, psychische Erkrankungen, mit denen sie erst viel später in ihrem Leben konfrontiert waren und die sie betroffen haben. Ein Aspekt dieses Themas, den wir gerne übersehen. Krieg ist leider nicht Geschichte, Krieg ist leider immer noch Teil unserer Gegenwart. Rund 420 Millionen Kinder auf der ganzen Welt leben in Kriegsgebieten. Rund 27 Millionen Kinder können aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen zum Beispiel auch keine Schule besuchen. Das heißt, das, was wir heute aus unserer eigenen österreichischen Geschichte gehört haben, ist für viele Kinder auf der Welt heute Gegenwart. Mit diesen vielleicht ein bisschen nachdenklich machenden Gedanken möchte ich euch für heute entlassen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr uns vielleicht auf der Schallaburg besuchen kommt. Noch bis 5. November gibt es bei uns die Ausstellung Kindsein zu sehen, die ganz viele Aspekte dieses wirklich wichtigen Themas behandelt. Wir würden uns freuen, euch zu sehen, und ich auch. Vielleicht begegnen wir uns ja im schönsten Arkadenhof von Österreich. Würde mich freuen. Bis bald.